Worte sind wie Waffen, die Gott mir gegeben hat. Ich benutze sie, um menschliche, das heißt falsche Vorstellungen zu bekämpfen. Wir können damit alles weghauen, was sich in den Köpfen mancher Menschen an Lügen über Gott und seine Wahrheit aufgebaut hat. Einfach alles, was die Betreffenden davon abhält, zu schnallen, wie Gott drauf ist. Mit dieser Waffe kriegen wir es hin, dass Jesus Christus alle Gedanken gefangen nimmt, die sich gegen ihn richten. Alright.
Hallo, hallo? Hallo, hallo? Gut. Ja, guten Abend erstmal. Ich probiere eine Hintersucht der Heizlüfter, da es konnte ziemlich warm werden in der Ecke. Vielleicht macht ihr das Ding besser aus. Okay. Gut. Also er steht in einer Mädchenecke, dann passt das wahrscheinlich, denn ist da sowieso immer kalt. Und wahrscheinlich kann man auch nicht irgendwie so von der Bühnentemperatur auf die Raumtemperatur schließen. Ich dachte bloß gerade, das wäre vielleicht ein bisschen heiß da. Ja, ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr. Es ist ja der erste Gottesdienst, den wir in diesem Jahr haben. Ist voll komisch, das fühlt sich gar nicht jetzt so neujahrsmäßig an oder so. Aber auf jeden Fall ist das erste Mal. Und überhaupt scheine ich viele von euch noch gar nicht gesehen zu haben. Also kam mir gerade irgendwie, als ich noch was sehen konnte, jetzt kann ich nichts mehr sehen wegen des Lichtes, kam mir das nur so vor, als ob da irgendwie viele ich noch nie gesehen hätte. Und deswegen sage ich Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Storch, ich predige hier manchmal und eben auch heute. Ja, ich habe letztes Mal gepredigt über 1. Mose 32 oder vielleicht war es auch 1. Mose 33, jetzt irgendwie mal die Zahlen durcheinander geworfen. Also jedenfalls die Geschichte, wo Jakob mit Gott ringt, also wo Jakob irgendwie eine Erscheinung Gottes hat und Gott sichtbar da ist und körperlich da ist und sie die ganze Nacht irgendwie am Ringen sind und richtig Aktion da ist und Jakob sagt, hey Gott, ich lasse dich auf gar keinen Fall eher, bis du mich gesegnet hast. Und am Ende vom Lied, also am nächsten Morgen, nachdem sie die ganze Nacht durchgekämpft haben, hat sich nicht Gott verändert, sondern Jakob hat sich verändert. Der hinkt auf einmal, irgendwie Gott hat ihm auf die Hüfte geschlagen und Jakob irgendwie kriegt Zeit seines Lebens, irgendwie das Hinken nicht mehr los. Weiß nicht, ob er vielleicht nachher nochmal um Heilung gebetet hat, irgendwie deswegen. Aber auf jeden Fall in der Geschichte hat er eben noch das Hinken gehabt. Und er hat am Ende einen neuen Namen und der heißt nicht mehr Jakob, was so viel wie Betrüger heißt oder Fersenhalter, was ein ziemlich dämlicher Name ist. Sondern Gott hat ihm einen neuen Namen gegeben, nämlich Israel, und das heißt Gottesstreiter. Das finde ich richtig cool. Also Israel, guter Name, Gottesstreiter, da kann ich mich auch mit arrangieren. Also falls ihr mal einen neuen Spitzennamen für mich braucht. Nein, Wolfgang, lass den Palm drin, bitte schreib das nicht auch noch wieder auf. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich alle gar nicht mehr, Wolfgang hatte irgendwie mal so eine Phase von ein paar Jahren, irgendwie, wo er mich irgendwie jedes Mal mit anderen Spitznamen angesagt hat und hatte auch irgendwie so eine Computerdatei, wo irgendwie 40, 50 seltsame Namen drinstehen. Und ich bin ganz froh, dass er das aufgegeben hat. Na, jedenfalls war ich so der Punkt an der ganzen Sache, dass man zwar manchmal echt mit Gott ringt, und dass es oft so ist, dass man Bibel nicht versteht und dass man für seine Lebensumstände nicht versteht und dass man irgendwelche Sachen nicht zusammenkriegt, und dass man richtig irgendwie mit Gott kämpft und Bibel liest und nichts kapiert und dann irgendwie wieder ins Gebet geht und manchmal richtig ärgerlich irgendwie auf Gott ist, weil irgendwas, was man, wofür man betet, nicht passiert ist. Und dass wir oft irgendwie mit diesem Bild da dran gehen, dass wir durch Beten Gott ändern würden. Und dass es eigentlich tatsächlich anders ist, und wie dass das Ringen mit Gott und dass das Beten nicht Gott verändert, weil Gott ist immer der gleiche. Hebräerbrief sagt, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Sondern dass irgendwie dieses Ringen mit Gott uns verändert. Und dass am Ende irgendwie nicht Gott derjenige ist, der durch den Himmel humpelt, sondern irgendwie, dass Jakob irgendwie derjenige ist, der das Hinken hatte. Und dass Jakob verändert worden ist und dass Jakob wirklich etwas kapiert hat und sein Leben sich völlig verändert hat und dass Gott immer noch der gleiche geblieben ist. Und ich hoffe irgendwie, dass Gott uns das zeigt. Also ich habe das selber auch irgendwie nie so richtig verstanden, dass eigentlich nicht Gott unser Problem ist, sondern dass es eher darum geht, dass wir etwas verstehen und dass wir nicht Gott zwingen müssen und ihm auch wahrscheinlich gar nicht den Arm umdrehen könnten und ihn mit allem Fasten und Beten und mit aller geistlichen Disziplin und was man nicht alles machen kann als Christ, nicht irgendwie dazu zwingen können, uns irgendetwas zu geben, was er uns nicht geben wollen würde, sondern dass Gott echt jemand ist, der uns liebt. Und der uns freiwillig alles gibt und der uns in Jesus Christus eigentlich schon alles gegeben hat. Und es kommt jetzt eher irgendwie darauf an, dass wir das verstehen, was Gott für uns hat, als dass Gott noch irgendetwas machen müsste oder machen würde. Und für mich ist das echt eine ziemliche Offenbarung, wo ich immer noch irgendwie dran knapse. glaube, ich habe da Freitag irgendwie beim Predigen und nach irgendwie, als ich für mich habe beten lassen, irgendwie einen kleinen Durchbruch gekriegt, bin ein bisschen weiter irgendwie auf dem Weg. Aber ich glaube, dass Gott das irgendwie noch einige Male irgendwie tiefer reinhauen muss irgendwie bei mir, dass es wirklich irgendwie das ist. Ich will erkennen, was Gott für mich hat. Und ich will nicht irgendwie so leben, als ob Gott mein Gegner wäre, den ich irgendwie zwingen muss, sondern ich will das irgendwie verstehen, dass ich einen liebenden Gott habe und immer mehr kapieren, was er mir eigentlich schon gegeben hat. Und das ist irgendwie so ein Ding, dass ich nie so richtig auf die Reihe gekriegt habe. Weil ich immer irgendwie wusste, so auf der einen Seite habe ich, sobald ich mich bekehre, alles, was Gott mir geben kann. Da ist Gottes Kraft, irgendwie da ist Gottes Gefühle, irgendwie da ist alles, irgendwie, was Gott mir geben kann. Und auf der anderen Seite weiß jeder von uns, dass man sich nicht bekehrt und dann gleich alles hat, sondern dass es noch so eine ganze Menge geistliches Wachstum gibt. Und das Erste, was man kriegt, wenn man Christ wird, ist halt so dieses Heil, dass man weiß, irgendwie jetzt komme ich in den Himmel, da wird mir nichts mehr passieren. Auch wenn ich morgen sterbe, irgendwie habe ich immer noch das Allerbeste vor mir, weil ich weiß, Jesus hat mich errettet. Aber das ist nicht alles. Und manche Christen bleiben leider irgendwie dabei stehen und freuen sich irgendwie die nächsten 50 Jahre darüber, dass sie irgendwann mal in den Himmel kommen. Aber eigentlich ist ihr Leben total scheiße und arm. Dabei kann Gott irgendwie noch viel, viel mehr geben als das. Und bei mir war es so irgendwie das, eigentlich das Erste, so nach der Bekehrung, was Gott gemacht hat, ist, dass er mir Sieg gegeben hat oder dass er mich frei gemacht hat von Drogen, dass sich Leute für mich gebetet haben und auf einmal, hey, war das echt weg. Und dass ich keinen Bock mehr gehabt zu kiffen, keinen Bock mehr gehabt zu saufen, ein halbes Jahr irgendwie kein Bier getrunken und gar nichts. Und es ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, sondern das war wirklich etwas Übernatürliches, dass Gott mich frei gemacht hat. Und danach kam es mir, dass ich den Heiligen Geist kennengelernt habe. Wusste ich vorher alles gar nicht, dass es auch noch einen Heiligen Geist gibt. Und Geistesgaben hatte ich irgendwann mal gehört, dass es sowas gibt wie Sprachen, Beten und Prophezeien und so. Aber ich hatte das überhaupt nicht begriffen und hatte es überhaupt nicht in meinem Leben. Und eigentlich wäre das die ganze Zeit da gewesen. Aber ich habe eine ganze Weile gebraucht, um zu verstehen, dass das etwas ist, was Gott für mich hat. Und erst als ich das kapiert habe und als ich begriffen habe, dass Gott es mir schenken will und mich darauf eingelassen habe, dann erst kam das. Und das war natürlich nicht der Moment, irgendwie, in dem Gott den Heiligen Geist ausgeschüttet hat oder gesendet oder wie immer man das sagen möchte, sondern das ist ja schon vor 2000 Jahren Pfingsten geschehen. Und eigentlich war das die ganze Zeit da und trotzdem war das nicht in meinem Leben. Und jetzt bin ich mittlerweile 13 Jahre oder 12 oder 11, ich weiß nicht, so ein paar Jahre auf jeden Fall, mehr als 10 Jahre mit Jesus unterwegs. Und ich merke, dass ich immer noch weiterkomme, dass ich immer noch irgendwie mehr von ihm verstehe und dass ich jetzt in einem ganz anderen Punkt bin als noch vor 5 Jahren. Und irgendwie ist das doch komisch, oder? Wenn man drüber nachdenkt, dass auf der einen Seite hat man sofort alles und auf der anderen Seite muss man das noch kapieren und muss man das irgendwie noch ins Leben reinkriegen. Und ich habe das nie so richtig verstanden, wie das sein kann. Und jetzt habe ich irgendwie schon ein paar Wochen eigentlich so, oder ach, schon länger eigentlich, ein paar Monate, mir Gedanken darüber gemacht, ob es da nicht irgendwelche einfachen Bilder geben könnte, wie man das erklären kann, dass beides gleichzeitig möglich ist. Und dann ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich vor ein paar Monaten mal erlebt habe und die fast ein bisschen peinlich ausgegangen wäre. Und zwar war ich im Hotel in Geithain, da ganz im Osten bei den Jesus Freaks, da haben die ein Hotel ziemlich billig gemietet und es ist so ein richtiges, cooles Nobelhotel. Und ich bin ja normalerweise jemand, der nicht besonders häufig im Hotel ist. Meistens bin ich privat untergebracht, wenn ich unterwegs bin und deswegen war das so das erste Hotel seit ganz schön langem. Und das war halt irgendwie so modern, irgendwie, dass sie keine Schlüssel mehr haben, sondern die haben irgendwie so Karten, so wie Kreditkarten, die steckt man in die, ja, da kennt's einer. Du kennst solche Hotels. Gut, ich kannte das nicht. Und das mit der Tür, du kannst das auch? Alter. Ist ja total scheiße, Mann. Ihr seid alle voll die Weltbürger und ich irgendwie als Provinzler komme jedenfalls irgendwie da rein und okay, also ich bin ein bisschen blöd vielleicht, aber auf jeden Fall, ich hatte das noch nicht so gekannt. Und die haben mir das erklärt natürlich, wie das mit der Tür geht und haben mir mein Zimmer gezeigt und ich gehe da rein, irgendwie zack, irgendwie Tür aufgemacht, irgendwie war ganz stolz, Technologie beherrscht und so weiter. Und komme da rein und mache den Lichtschalter an und eine Stehlampe geht an und sonst gar nichts. Und ich irgendwie auf alle Lichtschalter gedrückt und es war irgendwie schon so dämmerlich und nichts ist passiert. Nirgendwo ist Licht angegangen und ich dachte so, ja, mit dieser dämlichen Stehlampe, da kann ich ja gar nichts anfangen und dann irgendwie im Klo, Badezimmer, gut, da kann man sich noch hinsetzen und dann vielleicht treffen, dann ist man da halt nicht im Stehen und so weiter. Aber ich dachte mir, ich will ja auch gerne abends lesen und Licht irgendwie da am Bett ging auch nicht an. Und dann habe ich erst irgendwie so die Birne aus der Stehlampe rausgeschraubt und bin so irgendwie zum Bett hingegangen, habe wieder reingeschraubt und hat auch nicht funktioniert und an- und ausgemacht, weil ich dachte mir, die Birne wäre vielleicht kaputt. Und dann, wie kann das denn jetzt sein? Und Taschenlampe rausgeholt und in alle Birnen reingeleuchtet und festgestellt, dass die eigentlich alle funktionstüchtig zumindest aussahen. Und hatte echt schon richtig Ärger im Bauch und dachte mir, Mann, die haben mir das kaputteste Zimmer hier überhaupt gegeben und sowas Gemeines. Und war irgendwie schon wutentbrannt auf dem Weg nach unten, um dir mal richtig die Meinung zu sagen. Also hätte ich nie gemacht, bin ich echt viel zu schüchtern für. Er ist wahrscheinlich so voll sauer dann da runter. Vielleicht funktioniert das nicht so richtig. Na jedenfalls, wie so auf dem Weg sehe ich dann wie so einen Kasten an der Wand, wo so ein Schlüsselkartensymbol drauf ist und ein Schlitz oben drin. Und dann dachte ich, okay, steck mal den Schlüssel da rein, oder Schlüssel reingesteckt und auf einmal, pork, überall ging das Licht an. Und ich bin zum Glück nicht vorher runtergegangen und habe mich also nicht unsterblich blamiert und hoffe auch, dass die Geithainer die Predigtkassette jetzt nicht hören davon, weil das dann nachträglich so peinlich wäre. Naja, auf jeden Fall einfach so dieses Bild. Ich habe das Zimmer und eigentlich ist alles Licht da, alles würde funktionieren, aber irgendwie hatte ich so den letzten Kniff nicht raus, irgendwie so dieser letzte Dreh, der hat noch gefehlt, also da fehlt einfach so ein bisschen Einsicht oder Erkenntnis da rein, wie man dieses verdammte Licht dann jetzt wirklich ankriegt. Und dann dachte ich heute so ein bisschen darüber nach und irgendwie muss ich mir ja immer so Sachen vorstellen und hatte dann auf einmal so die Vorstellung, man könnte vielleicht technisch irgendwie das auf die Reihe kriegen, dass man einen Menschen des Mittelalters reanimiert und in unsere Zeit hineinbringt. Und dann dachte ich so, hey, der absolute Stargast des Universums, quasi, so der Mann, der eigentlich seit mehr als 500 Jahren tot ist und jetzt wieder zum Leben erwacht ist, würde vielleicht bei uns schlafen. Und wir wären vielleicht im Urlaub und würden ihm unsere Wohnung zur Verfügung stellen und würden sagen, hey, mittelalter Mann, fühl dich wohl. Und er wäre dann da und würde wahrscheinlich in dieser modernen Wohnung nichts auf die Reihe kriegen. Und ich denke, wenn der abends dann irgendwie so seine Principia Mathematica lesen wollen würde oder was man sonst irgendwie damals als Bettlektüre gelesen hat, dann würde er wahrscheinlich sich an den Schreibtisch setzen und würde neben meiner Schreibtischlampe eine Kerze anmachen, weil er nicht weiß, dass da eine Lampe ist. Und wenn der baden wollen würde, dann wüsste der nicht, dass man den Knöpfen drehen muss, sondern der würde wahrscheinlich in der Küche ein Feuer machen, ich hoffe nicht auf dem Boden, und würde da jede Menge Kessel mit Wasser heiß machen und würde die dann irgendwie rübertragen und die Badewanne kippen. Und wenn er Hunger hätte, wüsste er wahrscheinlich gar nicht, was er machen sollte und würde Nachbars Katze erlegen und würde dann draußen einen Baum fällen und im Garten die Katze grillen und würde die dann essen, weil er noch nie was von McDonald's gehört hat. Oder er gibt auch andere Sachen, also das ist jetzt so ein Zufall. Also ich würde, schon hin und wieder bin ich auch bei McDonald's, ja. Na jedenfalls sind wir, er würde einfach in dieser modernen Wohnung wohnen und eigentlich ist alles irgendwie da, dass es richtig angenehm ist und er könnte Licht haben, das heller ist, als er sich das jemals hätte träumen lassen. Und er könnte irgendwie einfacher als jemals in seinem Leben essen und er könnte einfach bloß irgendwie einen Knopf in der Wand bedienen und dann hätte er heißes Wasser. Aber alle diese Sachen hätte er nicht, könnte er nicht bedienen, weil er es nicht kennt. Und ich glaube, dass das oft irgendwie bei uns, oder nicht oft, sondern dass das bei uns eigentlich genau das Gleiche ist. Man wird Christ, ist dann im Reich Gottes und weiß erstmal gar nicht, wie irgendetwas funktioniert. Und man hat vielleicht so ein paar Wörter gehört, irgendwie man weiß, dass es Beten gibt, irgendwie man weiß, irgendwie, dass es Bibellesen gibt und man weiß, irgendwie, dass es die Kraft Gottes ist, kann sich gar nichts darunter vorstellen. Man weiß, irgendwie, dass es den Geist Gottes gibt und denkt vielleicht an Huibu. Und man hat irgendwie richtig viele Wörter, irgendwie, die man schon mal gehört hat, aber eigentlich weiß man gar nicht, wie irgendetwas funktioniert. Und man muss sich erst auf Entdeckungsreise begeben und verstehen, wie die Dinge in Gottes Reich funktionieren. Und man braucht einfach jemanden, der einem etwas beibringt, der es einem zeigt, wie es funktioniert, damit wir die Sachen verstehen können, die Gott für uns hat. Und je mehr wir es verstehen werden, umso mehr können wir es benutzen. Und im Grunde genommen wäre das nett von uns gewesen, wenn wir nicht in Urlaub gefahren wären, sondern wenn wir mittelalter Mann so ein bisschen begleitet hätten und wenn wir ihm erklärt hätten, hier, dort ist die Küche, kein Feuer machen, hier, das ist die Badewanne, kann man dran drehen, roter Knopf, heiß, blauer Knopf, kalt, beides zusammen, angenehm warm. Wir essen und jagen nichts, was ein Halsband hat. Stattdessen gehen wir dann bei Aldi vorbei und dann passt das auch. Und auf einmal hätte er richtig etwas von dieser Wohnung. Und genauso ist es auch bei uns, dass wir, wenn wir im Reich Gottes sind, dass wir jemanden brauchen, der uns einführt, dass wir jemanden brauchen, der uns zeigt, wie alles funktioniert und dass wir erkennen müssen, was eigentlich da ist und was Gott irgendwie über uns denkt, irgendwie was Gott möchte, dass wir tun und dass wir jemanden brauchen, der es uns erklärt. Und das ist irgendwie genau das, wo Paulus, mein alter Apostelfreund, vieles drüber geschrieben hat. Und irgendwie eine Stelle, irgendwie ist mir jetzt so in der letzten zwei Wochen, glaube ich, irgendwie ganz besonders irgendwie aufgefallen, nämlich 1. Korinther 2, Vers 12. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Also was Paulus sagt, hey, wir haben einen Heiligen Geist und der ist nicht irgendwie dazu da, dass wir jetzt die Welt besser verstehen, als wir sowieso schon verstehen, sondern wir haben den Geist aus Gott, damit wir kapieren können, was uns alles von Gott geschenkt ist. Das heißt, Gott hat es uns geschenkt, es ist eigentlich da, aber man braucht immer noch irgendwie Erkenntnis, man braucht immer noch irgendwie den Heiligen Geist, der es uns erklärt, was irgendwie da ist, der uns zeigt, irgendwie was Gottes Wort sagt, der uns zeigt, was Gott über uns denkt, der uns zeigt, was Gott über die Welt denkt und der uns einfach zeigt, wie das alles funktioniert. Und es ist beides offenbar möglich, dass man alles hat, irgendwie das ganze Haus liegt voller Geschenke und voller Sachen, die man ausprobieren und aufmachen kann, aber es ist Gottes Geist nötig, das zu verstehen. Und es ist eigentlich egal, wie lange man mit Jesus unterwegs ist und wie viel man schon kapiert hat und wie viel Bibel man gelesen hat und wie viele Erkenntnisse schon da sind. Ich glaube, es ist immer noch mehr und Gottes Geist kann uns immer noch irgendwie ganz neue Dinge zeigen, die es irgendwie bei Gott zu lernen gibt. Und je mehr wir das irgendwie verstehen, je mehr uns der Heilige Geist zeigt, umso geiler wird Christ sein eigentlich, umso mehr wird das Spaß machen und umso mehr werden wir aus diesem alten irdischen Denken rauskommen und das irgendwie verlernen, was wir die ganze Zeit irgendwie schon gedacht und geglaubt haben, einiges an Lügen sicherlich auch loswerden und immer mehr werden wir das leben können, was Gott eigentlich für uns hat. Ey, und das ist irgendwie etwas, was mich total fasziniert. Also was mich eigentlich immer schon wie fasziniert hat. Ich habe es immer total geliebt, wenn ich mir Bibel aufmache und Gott mir irgendetwas zeigt und irgendwie manche Verse, irgendwie, wo ich monatelang irgendwie dann drüber nachgedacht habe und immer wieder irgendwie da zu Gott gekommen bin und Gott mir immer mehr gezeigt hat. Und ich glaube, dass es eigentlich nichts Dynamischeres gibt als Christsein, dass es nichts gibt, was abgefahrener, interessanter ist, weil einfach dieser Geist Gottes immer da ist und uns immer neue Sachen zeigt und wir immer weiterkommen können. Und das, was dann normalerweise passiert, ist, wenn die Offenbarung Gottes kommt und wir so ein paar Sachen von Gott verstehen, dann gibt das erstmal so einen inneren Konflikt. Und das hat wahrscheinlich auch irgendwie schon jeder mal mitgekriegt, dass man was in der Bibel liest und dass man denkt, hey, das kann ich eigentlich überhaupt nicht glauben, was Gottes Wort da sagt, kann ich gar nicht glauben, was Gott damit meint. Und ich verstehe das eigentlich nicht oder ich verstehe das gerade irgendwie vom Kopf her, aber ich verstehe das mit dem Herzen nicht, weil das irgendwie so anders ist als alles, was ich jemals verstanden habe oder jemals gehört habe. Und man hat auf einmal so einen Konflikt in sich drin und es ist wie so ein richtiger Kampf. Wie soll ich jetzt das glauben, was Gott mir sagt oder soll ich das glauben weiterhin und das denken, was ich die ganze Zeit schon gedacht habe. Und ich glaube, dass das irgendwie so dieser geistliche Kampf ist, von dem oft die Rede ist. Dass das nicht in erster Linie irgendwie ein Kampf gegen den bösen Teufel ist, das natürlich auch, aber dass es viel mehr irgendwie ein Kampf ist, der in unserem Denken drin ist, dass wir etwas denken, wie wir es immer gedacht haben und dass Gottes Wort dann reinkommt und uns etwas total anderes sagt und dass es unheimlich schwer ist, damit umzugehen. Und dass du vielleicht irgendwie dein ganzes Leben schon gedacht hast, hey, keiner liebt mich und ist immer schon so gewesen und irgendwie als Kind schon immer Ärger mit den Eltern gehabt und da war das schon so nie gut genug gewesen. Und jetzt liest du auf einmal irgendwie im Wort Gottes, dass Gott dich total liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt und so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Weil du liest irgendwie die Johannesbriefe und die ganze Zeit nur Gottes Liebe hier, Gottes Liebe da und Gott liebt dich und du kannst es überhaupt nicht annehmen. Weil dein Denken irgendwie ganz anders ist und du die ganze Zeit eigentlich so das Gefühl hast oder dieses Denken in dir drin hast, so es kann gar nicht sein, weil mich keiner liebt. Und deswegen kann auch Gott mich nicht lieben. Oder irgendwie du hast dir ein ganzes Leben schon gedacht, dass du die totale Vollhupe bist und der absolute Versager und dass du nie was auf die Reihe kriegst. Und dann liest du auf einmal, dass wir in Christus mehr als Überwinder sind und denkst dir, hey, das kann überhaupt nicht sein. Das kann nicht mich meinen, das muss irgendwelche anderen Leute meinen, weil ich habe noch nie irgendwas überwunden. Ich habe noch nicht mal irgendwie die Schule erfolgreich überwunden. Die habe ich auch abgebrochen, irgendwie in der 6. Klasse schon. mit 22 Jahren. Und deswegen kann das gar nicht sein, dass ich irgendwie etwas überwinden soll. Und es ist ein richtiger Kampf irgendwie, der so da drin ist. Man auf der einen Seite will man ja irgendwie das, was Gott sagt, auch glauben. Und auf der anderen Seite ist da irgendwie so dieses alte Denkschema. Und die beiden führen so richtig Krieg miteinander. Und man merkt das oft, wie so das eigene Denken, wie so diese eigene Mittelaltermentalität, möchte ich mal sagen, die man noch so mit hinübergerettet hat, einem völlig im Wege steht. Und man Schwierigkeiten hat, das anzunehmen, was Gott eigentlich über einen sagt und denkt. Und Paulus hat auch darüber gesprochen und hat das eigentlich auch genauso beschrieben, wie dass es ein richtiger Kampf ist und wie das so ein Kampf des Denkens da ist. Und dahinter ist eigentlich, dass ich nicht gleichzeitig zum Beispiel die Freude Gottes haben kann und immer noch irgendwie meine alten depressiven Gedanken haben kann. Ich kann nicht gleichzeitig irgendwie die ganze Zeit denken, ich bin ein totaler Versager und in Gottes Sieg leben. Und ich kann nicht irgendwie die ganze Zeit fieseste Gewaltgedanken haben und trotzdem auf der anderen Seite Gottes Frieden in mir drin haben. Und es ist immer irgendwie etwas, oder vielmehr, es hat immer irgendwie, wie wir denken, hat etwas damit zu tun, wie wir leben und wie wir sind. Und es wird nicht gehen, irgendwie völlig in Gottes Reich zu leben und in Gottes Denke zu leben und immer noch genauso zu leben, wie das früher gewesen ist. Die Bibel hat das im Alten Testament irgendwie mal sehr schön auf den Punkt gebracht, das ist Sprüche 24,7, glaube ich, wo es heißt, wie ein Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er. Und wenn wir die ganze Zeit irgendwie so denken, wie wir immer gedacht haben, dann können wir auf keinen Fall irgendwie in dem leben, was Gott für uns hat. Dann können wir uns das vielleicht wünschen, aber letzten Endes wird es nie gut gehen, die eine Seite zu denken und die andere Seite zu tun. Und es wird nötig sein, dass das Denken sich ändert, damit wir das leben können, was Gott für uns hat. Martin hat es gerade schon vorgelesen aus der Volksbibelübersetzung und ich möchte das gerne nochmal aus dem Luther vorlesen, von dem anderen Martin. Früher mal der berühmtere Martin war und jetzt langsam nicht mehr. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedankengebäude und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Wollte ich eigentlich heute drüber predigen, dass ich das meiste irgendwie auf nächste Woche verschieben. Also keine Sorge, das war jetzt hier nicht die halbstündige Einleitung und dann jetzt kommt noch die einstündige Hauptpredigt oder so. Sondern irgendwie erstmal nur so dieser erste Gedanke, dass wir echt Gedankenfestungen haben können, das richtige starke Gedankengebäude in uns drin sind und dass Paulus sagt, hey, die müssen geschliffen werden, die müssen kaputt gemacht werden und erst wenn die weg sind, ist es möglich, Christus ganz zu erkennen. Also diese ganze Höhe muss platt gemacht werden und wenn das nicht mehr da ist, dann wird es viel entspannter sein, mit Jesus zu leben und dann wird es viel entspannter sein, irgendwie das zu empfangen, was Gott eigentlich für uns hat. Und für mich war das irgendwie, als ich das zum ersten Mal kapiert habe, so ein total revolutionärer Gedanke eigentlich. Dass Gott gar nicht mehr daran interessiert ist, dass ich auf die eine Seite denke und auf die andere Seite handle und die ganze Zeit in so einer schizophrenen Situation drin bin, dass ich irgendwie total heilig sein soll, aber trotzdem irgendwie die ganze Zeit irgendwie an nackte Frauen denke und dass da auf der einen Seite irgendwie Gott will, dass ich irgendwie total fröhlich bin, aber auf der anderen Seite irgendwie habe ich meine ganzen Depro-Gedanken immer noch und ich habe mir früher echt immer irgendwie vorgestellt, dass Leute irgendwie aus meinem Freundeskreis sterben und ich gehe zur Beerdigung und das irgendwie über Stunden mir irgendwie ausgemalt, wie das alles ist und wenn dann der eine tot ist, und dann stirbt wahrscheinlich auch noch irgendwie der andere und am Ende bin ich total allein und habe das totale Selbstmitleid und je mehr ich drüber nachgedacht habe, umso mehr Selbstmitleid hatte ich dann auch und es war total schwierig irgendwie, wenn man 3 Stunden sich vorgestellt hat, wie der ganze Freundeskreis vom Bus überfahren wird, immer noch die Freude Gottes zu haben und ich habe gemerkt, das geht überhaupt nicht und dann habe ich das gelesen und dachte, hey, so dieses Gedankengebäude, das muss echt weg. Das sind Scheißgedanken, die reißen mich nur runter, die bringen mich echt voll in die Depression rein und das muss weg. Und wenn das weg ist, wird es viel einfacher sein, Freude Gottes zu haben. Und genau das ist es, was Paulus sagt, dass wir Waffen haben, um das zu schleifen, um diese Gedankenfestung kaputt zu machen. Und die erste Waffe ist sicherlich eben Erkenntnis. Dass Gott uns in seinem Wort etwas zeigen kann, dass der Heilige Geist es uns lebendig machen kann. Und dass wir wissen, wenn da steht Nehemia 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, dann gilt das nicht bloß für so ein Typen wie, keine Ahnung wen, der sowieso irgendwie schon fröhlich ist. Und wir anderen sind halt mehr so die Woody Allen Typen, die manchmal was Lustiges machen, aber eigentlich voll traurig sind. Sondern hey, dann gilt das für mich, irgendwie dann ist das etwas für mich. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und wenn das dann im Konflikt ist, so mit diesem alten Denken und das Gedankengebäude sich auf einmal wieder auftürmt, dann ist es irgendwie, dass wir es annehmen und dass wir sagen, hey, ich glaube das trotzdem. Und auch wenn das gegen alle meine Lebenserfahrung ist und wenn alle meine Lebenserfahrung sagt, dass ich der letzte Arsch bin, glaube ich dennoch, wie was das Wort Gottes sagt und glaube ich dennoch, dass Gott größer ist als meine Gedanken und dass Gott mich trotzdem liebt. Und das anzunehmen ist ja im Grunde nichts anderes, als wir damals schon gemacht haben, als wir zu Jesus gekommen sind, dass wir erkannt haben, es gibt einen Gott und dass wir entsprechend gehandelt haben, nämlich gesagt haben, hey Gott, da es dich wirklich gibt und ich das glaube, komm in mein Leben, ich gebe dir mein Leben, sei mein König. Und genauso wie wir damals Christ geworden sind, genauso geht es dann auch, diese Gedankengebäude kaputt zu machen, nämlich zu sagen, hey, wenn das dein Wort sagt, dann will ich das wirklich glauben. Und dann einfach konsequent weiter drüber nachzudenken, immer wieder irgendwie Gott zu bitten, immer wieder auch diese Gedanken zu stoppen und dann vielleicht irgendwann nach dem ersten Freund, der gerade irgendwie vorm inneren Auge stirbt, Schluss zu machen und zu sagen, hey, da denke ich jetzt in Jesu Namen nicht mehr drüber weiter nach, sondern ich denke lieber irgendwie über das wach, was das Wort Gottes mir sagt. Und ich will mich von dem prägen lassen, was Gott irgendwie für mich hat und ich will diese ganze Gedankenscheiße wirklich hinter mir lassen. Das war der erste Teil. Der zweite kommt nicht nächste Woche, weil nächste Woche predigt Paddy hier, aber dann in 2 Wochen. Und ich glaube, das war wahrscheinlich jetzt auch schon einiges, was ihr mitnehmen könnt. Nämlich irgendwie Gottes Wahrheit ist definitiv größer als unsere Wahrheit. Und es gibt viel mehr, irgendwie, was Gott für uns hat, viel mehr, was er uns schenken möchte, als du jetzt gerade hast. Und deswegen will ich dich da einfach irgendwie herausfordern, die Welt Gottes zu entdecken, in die Bibel reinzugucken, darüber zu beten, Heiligen Geist zu bitten, dir Sachen zu zeigen und dass du einfach irgendwie weiter auf dem Weg bleibst und dich weiter irgendwie auf Jesus zuentwickelst und dass mit seiner Hilfe es möglich ist, welche alten, fiesen Gedankengebäuden wirklich kaputt zu machen und anzufangen, das zu denken, was Gott für uns hat und dass wir das annehmen können, was Gott uns längst schon in Jesus gegeben hat. Denn das ist mehr als irgendein Heil, das ist mehr als alles, was wir jetzt haben und es ist noch richtig vieles zu entdecken und das Leben kann noch viel, viel mehr Spaß machen, als es jetzt eh schon Spaß macht. Da hat's einer gesagt, Amen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Jesus, ich danke dir, dass du echt vieles für uns hast. Ach Gott, ich danke dir echt für die viele Veränderungen, Gott. Wenn ich so drüber nachdenke, Herr, ich danke dir für alles, was du in meinem Leben gemacht hast bisher. Gott, ich danke dir für die Sachen, die hier gerade erzählt worden sind. Danke dir für den Bruder, der bewahrt worden ist, da beim Autounfall. Gott, ich danke dir für das Feuer. Ich danke dir für Volksbibel. Oh Jesus, wir haben schon so viele krasse Geschichten hier gehört irgendwie und das ist richtig cool. Danke, dass du in unserem Leben eingreifst, dass du in unser Leben reinkommst. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns immer mehr Erkenntnis gibst. Und ich segne meine Geschwister hier damit, dass du ihnen Spaß gibst irgendwie am Wort und dass du sie echt veränderst. Jesus, ich bitte dich irgendwie, dass keiner hier schlecht über sich selber denkt. Gott, und ich bitte dich, dass wir alle irgendwie alles das empfangen können, was du für uns hast. In Jesu Namen. Amen.